Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zoedel.
Und ich bin Antonia Arbeiter-Rautz. Wir haben es schon angekündigt, Franziska und ich haben große Pläne. Wir wollen den Wien-Marathon im April laufen. Wir haben mittlerweile die ersten Trainingskilometer in den Beinen und bereuen es schon so ein ganz ein bisschen. Wir haben uns deshalb gedacht, wir holen uns heute Tipps vom Profi.
Genau, und darum ist heute Mike Koller bei uns im Studio. Er ist sportwissenschaftlicher Leiter der Sportordination in Wien und er begleitet jedes Jahr ziemlich viele Läuferinnen und Läufer auf ihrem Weg zum Marathon. Er ist also genau der Richtige für uns heute. Herzlich willkommen bei uns im Studio.
Hallo, danke für die Einladung.
Dann fangen wir mal ganz basic an. Warum wollen eigentlich so viele einen Marathon laufen?
Ja, Marathon ist eine ganz eigene Distanz, weil es wirklich eine sehr lange Distanz ist und ist eine sehr historisch geprägte Distanz, die über die griechische Mythologie in die Gegenwart transferiert wurde. Und ein Marathon ist mehr als ein Halbmarathon und es ist nicht das Doppelte, sondern die zweite Halbmarathonhälfte hat seine speziellen Herausforderungen. Und da muss man schon wirklich gut dafür trainieren, dass man den Marathon auch gut und vernünftig und gesund ins Ziel bekommt.
Ist es denn so, dass grundsätzlich jeder gesunde Mensch mit ausreichend Training einen Marathon schaffen kann?
Ja, auf alle Fälle. Also wenn man gesund ist und dann auch entsprechende Vorbereitungen dafür trifft und ausreichend dafür trainiert, dann kann das ein jeder Gesunder schaffen.
Das ist schon ein gutes Stichwort. Das Training ist wahrscheinlich das Entscheidende. Jetzt sind es noch 20 Wochen bis zum Wien-Marathon. Kann es jetzt theoretisch ein Couch-Potato noch zum Marathonläufer oder zur Marathonläuferin schaffen?
Also ich würde es jetzt nicht mehr empfehlen. Also ein ganzer Couch-Potato, der überhaupt noch keine Bewegungserfahrungen gemacht hat, jetzt 20 Wochen vorher, sich das Ziel setzen, Marathon zu finishen. Wenn man allerdings bisher aktiv war, wenn man Laufen, Radfahren sowieso betrieben hat und auch schon eine gute muskuläre Voraussetzung mitbringt und auch keine Vorverletzungen oder Vorerkrankungen hat, dann kann man das Marathonziel 20 Wochen vorher auf jeden Fall ansetzen. Das funktioniert sehr gut und man ist hier auch mit einer entsprechenden langen Zeit hier für die Vorbereitung gewappnet.
Wie viel sollte man denn ungefähr gelaufen sein, um sich einen Marathon realistisch in dieser Zeit vorzunehmen? Also sollte ich da schon mal einen Halbmarathon gelaufen sein oder zumindest 10 Kilometer problemlos laufen können? Gibt es da irgendwelche Richtwerte?
Ja, Wettkampf-Vorerfahrung ist definitiv kein Nachteil. Also wenn man schon einmal einen 10-Kilometer-Lauf oder einen Halbmarathon irgendwann einmal gefinisht ist oder jetzt im Frühjahr schon beim VCM zum Beispiel dabei war oder bei anderen Events schon teilgenommen hat, dann ist das definitiv kein Nachteil. Aber wenn man sonst regelmäßig läuft und vielleicht noch keine Wettkampferfahrung hat, dann hat man jetzt in den 20 Wochen noch definitiv auch noch genug Möglichkeiten, hier Wettkampferfahrungen zu sammeln. Also das Prozedere, am Sonntagmorgen aufzustehen, sich dann eine Startnummer umzuschnallen und auf den Startschuss zu warten, das kann man in den nächsten 20 Wochen definitiv trainieren. Und wenn man 3-4 Mal die Woche schon aktiv laufend unterwegs war, dann kann man sich das Ziel Marathon definitiv stecken.
Jetzt ist ja Training literally eine Wissenschaft. Wie muss man es denn angehen und braucht man dafür einen professionellen Trainingsplan wie eben von der Sportordination?
Ein Trainingsplan hilft auf jeden Fall, weil man hier strukturiert und effizient trainieren kann. Unser Problem in der Gesellschaft ist heutzutage die Zeit und die Effizienz, dass wir das Training möglichst gut und effizient gestalten wollen. Und da hilft ein Trainingsplan und eine Leistungsdiagnostik im Vorfeld, dass man hier genau weiß, wo man ansetzen muss. Bei welcher Intensität soll ich meine langsamen, niedrig intensiven Einheiten setzen, um den Fettstoffwechsel zu ökonomisieren? Wo ist mein Marathon-Renntempo, das ich ökonomisieren muss? Und wie soll ich die Intervalle gestalten, dass ich das Marathon-Renntempo bestmöglich nach oben hin absichern kann? Das sind die Fragestellungen, die man sich vorher mit einer Leistungsdiagnostik sehr einfach beantworten kann und dann entsprechende Trainingsempfehlungen oder Trainingsplan daraus ableiten kann.
Aber jetzt so ganz grob stelle ich mir vor, ein längerer Lauf in der Woche, ein gemütlicher kurzer und dann vielleicht noch ein schnellerer oder wie würde es jetzt so ein Plan ungefähr ausschauen?
Prinzipiell ist es jetzt so, dass wir 20 Wochen vorher noch in der Grundlagenphase sind und in dieser Grundlagenphase wollen wir hier eine entsprechende aerobe Basis schaffen. Das geht bis 12, 14 Wochen vor dem Wettkampf, wo wir eben lange Läufe zunehmend in der Dauer steigern. Also wir sollten hier dann gegen Ende dieser 20, also bis zur 12. Woche vorher in lange Einheiten kommen, die Richtung 3 Stunden dauern. Das sind die langen Einheiten, die niedrigintensiven Einheiten. Dann sollte ich vielleicht noch eine zweite niedrigintensive Einheit setzen. Und dann ist es wesentlich, in dieser Grundlagenphase mit einer hochintensiven Einheit, das kann eine HIIT-Einheit sein oder ein klassisches Intervalltraining, um hier die maximale Sauerstoffaufnahme, das ist das Bruttokriterium der Ausdauerleistungsfähigkeit, dass ich diese möglichst verbessere, um hier meinen Organismus bestmöglich für das Marathon-Training, das Tempo-Training, das in der folgenden 12-Wochen-Periode für den VCM 25 ab Jänner 25 dann folgt, ansetzen zu können.
Jetzt gibt es mittlerweile ja ganz viele Apps, natürlich professionelle Trainingspläne vom Trainer. ChatGPT gibt auch ganz passable Tipps. Online findet man endlos viele Trainingspläne. Woran merke ich denn im strukturierten Training, dass ich am richtigen Dampfer bin, und wann sollte ich mir vielleicht doch nochmal Tipps von einem Profi oder einer anderen Seite holen?
Also man merkt es ganz gut, wenn man die eigenen Signale des eigenen Körpers gut interpretiert. Also läuft das Training gut, entwickle ich mich, habe ich keine Probleme, habe ich keine Schmerzen, kann der Weg definitiv nicht so falsch sein. Wenn ich dann natürlich eisern einen Plan verfolge, der vielleicht nicht einmal zu mir passt, der von einer App ist, der von einem Buch oder von einem Magazin ist, dann kann man relativ schnell Schiffbruch erleiden, weil natürlich auch ich schreibe solche Pläne für diverseste Magazine. Da stellt man sich zum Beispiel vor, ein Athlet XY 12 Wochen vorher oder 20 Wochen vorher und hat seinen Modellathleten im Kopf, und für den plant man dann das Training bis zum Tag X. Nur dieser Modellathlet ist nicht die Person, die den Plan dann natürlich durchführt. Und da können natürlich grobe Divergenzen sein in der Effizienz, in der Belastungsverträglichkeit und dann natürlich viele leere Kilometer auch dabei sein.
Also zum Beispiel, dass man nicht mit einbezieht, dass man einen stressigen Job hat, viel reisen muss und so weiter. Oder was sind da so Fehler, die man macht, wenn man da eisern am Plan festhält?
Das sind natürlich, wie du es erwähnt hast, die eigenen Rahmenbedingungen, die einen dann rauswerfen können. Aber eigentlich sind das auch persönliche Stärken oder Schwächen, die ich natürlich in der Trainingsplanung berücksichtige, wenn ich eine individuelle Trainingsplanung mache. Also wenn jemand schon eine solide aerobe Basis hat, dann vielleicht Schwächen hat im Renntempo drinnen, dass ich das bestmöglich dann mit dieser Person ökonomisiere. Es kann natürlich sein, dass ich an der Basis Schwächen habe und dann mehr langsame, niedrige, intensive Läufe brauche. Es kann natürlich sein, dass Defizite im hohen Tempo sind, in der Tempohärte drinnen, und dann eher kurze, intensive Intervalle erforderlich sind. Also da muss man dann entsprechend auf die Stärken und Schwächen des Athleten oder der Athletin Rücksicht nehmen und dann den Plan entsprechend anpassen.
Was sind denn so die größten und häufigsten Fehler im Marathontraining?
Dass man zu früh, zu lange, zu viel im Marathon-Renntempo trainiert. Nehmen wir einen 4-Stunden-Marathon-Läufer, Läuferin her, die 5 Minuten 40 am Marathon laufen. Die laufen meist zu viele Kilometer, schon jetzt in der Phase vielleicht 20 Wochen vorher, im Renntempo oder nahe beim Renntempo. Und da ist es wichtig, dass wir das Training gut polarisieren, gerade in der Trainingsphase jetzt bis Ende 24, dass wir hier lange, niedrigintensive Läufe machen und hochintensive Läufe machen und die Ökonomisierung des Renntempos dann in das nächste Jahr hineinbringen. Klar müssen wir viele Kilometer im Marathon-Renntempo laufen, aber wenn ich das zu früh ansetze, dann habe ich eine gute Ökonomie in diesem Tempo, lasse aber die Möglichkeit aus, in diesen 20 Wochen mehr herauszuholen. Das heißt, wenn ich jetzt schon Marathon-Renntempo laufe, dann habe ich das im Februar wahrscheinlich ökonomisiert, spätestens im Februar. Und dementsprechend wäre der Marathon eigentlich viel zu spät. Und da ist es sinnvoll, jetzt an der Basis zu arbeiten und dann erst an der Renntempo-Ökonomisierung.
Geduld ist das Zauberwort.
Ganz schwierig. Und jetzt ist ja ein ganz, ganz großes Thema im Marathontraining, ich spreche aus sehr leidvoller Erfahrung, dass man sich halt dann irgendwann überlastet und irgendwann verletzt. Und dann wird es halt schon sehr eng, auch wenn es jetzt noch 20 Wochen sind, dass man dann noch irgendwie zusammenkommt. Was machen wir denn alle falsch, dass wir uns so viel verletzen? Oder ist es einfach das Laufen, was ja doch ein für die Gelenke anstrengender und intensiver Sport ist?
Nein, definitiv nicht. Laufen ist per se kein Problem für unseren Bewegungsapparat, für die Gelenke. Es ist eher unser Ehrgeiz das Problem. Unser Ehrgeiz drängt uns dazu, bestmöglich am 6. April 25 in diesem Fall performen zu wollen. Und dann ignoriert man die eigenen Signale des Körpers, wenn man merkt, man hat schon schwere Beine, man spürt die ersten Sachen, die nicht in Ordnung sind. Und diese Signale muss man richtig interpretieren und dann entsprechend auch das Training anpassen. Und wenn ich jetzt einen Trainingsplan habe und diesen eisern verfolge, egal von wem der ist, dann ist das ungünstig. Und in der individuellen Trainingsplanung kann man sich natürlich mit dem Trainer abstimmen. Meine Athleten rufen mich dann an, wir schreiben E-Mail und wir passen dann entsprechend den Plan an, wenn man krank ist, wenn man verkühlt ist, wenn man irgendwelche Probleme hat am Bewegungsapparat, dann sucht man Alternativen und holt dann das Beste für den Tag X raus.
Was sind denn so Warnsignale vom Körper? Also jetzt haben Sie ja schon gesagt, schwere Beine, das was zwickt oder müde ist man ja oft mal im Marathontraining. Wann weiß man denn, dass man jetzt wirklich runterschrauben muss?
Ja, es ist relativ schwierig, den inneren Schweinehund von den richtigen Signalen zu differenzieren. Aber wenn jetzt Schmerzen auftreten, das sind eindeutige Signale, also ob das jetzt ein Sprunggelenkschmerz ist, ein Knieschmerz oder sonst irgendwo ein Schmerz, den muss man entsprechend interpretieren und dann rausnehmen. Rausnehmen heißt jetzt in diesem Fall auch jetzt nicht, dass man nicht trainiert. Man kann durchaus aufs Rad gehen und Trainingseinheiten machen. Man kann ins Wasser gehen, Aquajoggen, schwimmen. Also man kann trotzdem gute und hochqualitative Trainingsreize setzen, um hier den Stoffwechsel bestmöglich zu trainieren. Aber diese Signale sollte ich wahrnehmen.
So ergänzende Sporteinheiten sind ein gutes Stichwort. An welchen Schrauben sollte man denn noch drehen? Also ist es zum Beispiel wichtig, dass man noch Krafttraining macht nebenbei? Oder sagen wir mal, Franzis und meine absolute Nemesis, dehnen. Muss es wirklich sein?
Es ist notwendig, Zubringerleistungen zu bringen. Also das ist definitiv das Krafttraining. Die Muskulatur schützt unsere Gelenke und wenn ich keine Muskulatur habe, dann werden die Gelenke mehr belastet und ich laufe so eher in Überlastungsproblematiken hinein. Deshalb ist ein zusätzliches Krafttraining durchaus notwendig für einen Marathonathleten, Athletin durchzuführen. Das können einfache Stabilisierungsübungen sein mit eigenem Körpergewicht, aber natürlich auch Übungen mit Kraftmaschinen oder mit Freihanteln.
Und Dehnen?
Mobilitätstraining kann man durchaus machen, aber das klassische Dehnen, eine statische Dehnung durchführen, ist jetzt im Zusammenhang mit Laufen definitiv überholt und hat jetzt keinen großen Benefit. Ist, wenn es einen gut tut, wenn es einen runterholt, wenn es jemanden entspannt, kann man es gerne machen. Aber es hat jetzt keinen signifikanten Zusammenhang mit einer Verletzungsprophylaxe.
Das sind für mich die besten News des Tages. Was sagst du, Antonia?
Franziska, deine Augen leuchten und ich bin ehrlich gesagt auch sehr happy über diese Nachrichten.
Jetzt kann man ja, also Laufen, ich finde Laufen so toll, weil es so unkompliziert ist, braucht halt ein gutes Paar Laufschuhe und eigentlich war es das dann schon. Aber man kann auch viel Geld dafür ausgeben, wenn man jetzt zum Beispiel in teure Gadgets wie Laufuhren investiert. Ist es für ein Marathontraining notwendig, sowas zu haben?
Es ist wahnsinnig motivierend, cooles Equipment zu haben, weil es natürlich einerseits schick ist oder wenn man an die Technik denken, an die Uhren, wenn man dann seine Trainingsläufe in Kilometer festmachen kann, die Herzsequenz mitkontrollieren kann, in unterschiedlichen Zonen aufteilen kann. Also das ist schon mega motivierend und gibt auch einen guten Überblick über das eigene Training. Aber das hat man früher auch nicht gehabt und man kann das durchaus auch auf einen Kalender in einer Excel-Liste oder sonst irgendwie mitschreiben. Die Technik unterstützt uns da, wertet das grafisch toll aus. Aber jetzt eine absolute Notwendigkeit für einen erfolgreichen Marathon ist es definitiv nicht. Schauen wir nach Kenia. Die laufen alle nicht mit dem besten und neuesten und besten Equipment herum und sind die besten Marathonläufer.
Ich finde das auch immer total motivierend, wenn ich dann sehe, oh, persönlicher Rekord auf dieser Strecke oder wenn ich sehe, meine Herzfrequenz war ein bisschen niederer und ich war trotzdem super im Tempo. Das sind so kleine Tricks, wie man sich dranhalten kann, indem man seine Erfolge misst. Wie besiegt man denn aber sonst, gerade jetzt in der dunklen, regnerischen Herbst- und Winterzeit, den inneren Schweinehund wirklich einfach rauszugehen und zu laufen?
Es einfach tun und nicht nachdenken. Also wenn man lange nachdenkt, fallen einem immer wieder irgendwelche Sachen ein, warum das jetzt nicht geht, warum das andere vielleicht jetzt wichtiger wäre. Einfach tun, das Ziel zu haben, das Ziel zu fokussieren und dann, egal ob man jetzt einen VCM als Ziel hat, einen anderen Wettkampf oder halt das gesundheitliche Ziel, wichtig ist, dass wir uns bewegen. Ob das jetzt aufgrund eines Events ist oder aufgrund dessen, dass wir uns gesund erhalten wollen oder gesund bleiben wollen, dass wir uns dann regelmäßig bewegen mit einem polarisierten, regelmäßigen Ausdauertraining. Und da können wir das Beste gesundheitlich und natürlich vielleicht auch, wenn es ein Motivationskick ist, auch sportlich rausholen.
Jetzt haben wir über den Schweinehund im Training gesprochen. Bei mir ist der Schweinehund beim Marathon selbst dann immer das Thema. Ich habe dann auf einmal gar keine Lust mehr. Ich gehe in sehr dark places beim Laufen. Antonia kann das bezeugen. Ich bin da ganz schlecht drauf und hinterfrage wirklich alles im Leben. Wie trainiere ich denn meine mentale Stärke? Ich glaube, das ist ein großes Thema für mich.
Das ist ja das Schöne eigentlich am Laufen oder gerade am Marathonlaufen, wenn man mit seinem Kopf wirklich sehr lange alleine ist. Auf 5 Kilometer ist man vielleicht eine halbe Stunde, 20 Minuten oder vielleicht noch kürzer alleine. Und die Selbstgespräche sind wesentlich kürzer. Beim Marathon sind diese Selbstgespräche sehr, sehr tiefgründig. Sie wechseln mit der körperlichen Konstitution. Man hat Hoch und Tiefs und die Tiefs werden immer tiefer. Es kommen auch immer wieder höhere Hochs dazu. Aber die Selbstgespräche werden auch richtig schwer. Und dann, wenn die halt dann auch vielleicht eine negative Gedankenspirale haben mit dem, ich spüre meine Oberschenkel, das tut alles weh. Und dann spürt man die Knie. Und eigentlich, was mache ich da? Warum habe ich diese glorreiche Idee gehabt, dass ich mich jetzt zu diesem Event anmelde? Und diese Gespräche, wenn die dann negativ werden, macht es durchaus Sinn, die Richtung positiver Seite zu fokussieren. Es kann nach innen sein, dass man sich einfach erfreut, dass man jetzt einfach laufen kann und den Tag genießen kann und wenn das Wetter auch noch schön ist, vielleicht am Wetter genießen oder die tolle Stimmung, die wir in Wien zum Beispiel auf der Strecke haben, dass man die Wahrnehmung nach außen richtet, auf die Zuschauer, die einen zujubeln, dass man hier positive Energie mitnimmt. Also da gibt es viele Möglichkeiten, die unterschiedliche Personen unterschiedlich ansprechen. Aber wesentlich ist, dass man diese negativen Gedanken und negativen Spiralen wahrnimmt, vielleicht auch nicht einmal sich drüber ärgert. Weil wenn man sich drüber ärgert, dass man jetzt schon wieder auf seine müden Oberschenkel denkt oder sich ärgert, warum man jetzt in diesen Wettkampf sich angemeldet hat, das kostet ja alles Energie. Und da ist es wichtig, dass wir positive Gedanken in den Körper hineinbekommen, in den Kopf und vom Kopf dann natürlich in den Körper und uns beruhigen. Und wenn wir positive Gedanken haben, dann sind wir auch wesentlich leistungsfähiger und können dann auch beim Kilometer 30, 35 noch den Marathon genießen.
Ich habe da ja angefangen, mir so YouTube-Dokus über Ultra-Runner anzuschauen. Und ich finde, von denen kann man sich, auch wenn man selber kein 100-Meilen-Rennen laufen will, echt ein paar Kniffe abschauen, wie die sich dann so ab Kilometer 73 nochmal motivieren und pushen, doch weiter zu laufen. Das ist unglaublich.
Ja, und viele reden ja dann von diesem Runners High. Kann man auf das hoffen beim Marathon, so ein Hochgefühl?
Durchaus kommt definitiv vor, so ein Hochgefühl. Viele merken dieses Hochgefühl auch gar nicht. Das Problem ist leider in unserer Gesellschaft, das ist auch im Zusammenhang mit dem Training, es ist so viel nach außen orientiert in unserer Gesellschaft, dass wir ganz wenig auf uns selbst nach innen die Wahrnehmung richten. Das sind einerseits die Interpretation dieser berüchtigten Signale, die ich vorher erwähnt habe, aber natürlich auch das Runners High, wenn es jetzt gut läuft, ist ganz klar, dass es jetzt gut läuft und man ist eigentlich voll im Runners High drinnen und genießt es gar nicht und man nimmt dann eigentlich erst dann den Absturz oder die Müdigkeit oder den Mann mit dem Hammer dann wirklich wahr, wenn man merkt, dass es nicht funktioniert hat. Aber sage ich mal, das Hochgefühl hat man gar nicht so genossen, weil es eh selbstverständlich ist, dass es bei Kilometer 10, 15, 20, 25 gerade läuft wie mit dem heißen Messer durch die Butter durch.
Und weil Sie jetzt den Mann mit dem Hammer schon erwähnt haben, vielleicht noch ein paar Worte dazu. Das ist ja so der große Albtraum der Marathonläuferinnen, oder?
Genau, in der zweiten Halbmarathon-Distanz wird es dann natürlich knackig und anspruchsvoller. Der Mann mit dem Hammer ist eine Kohlenhydratverarmung, die der Athlet erlebt. Also wenn man sich nicht ausreichend ernährt über die Marathon-Distanz oder natürlich das Renntempo viel zu intensiv ansetzt. Intensiv heißt also, sprich, ich brauche mehr Energie, als wie ich zur Verfügung habe. Dann geht man sozusagen die Energie aus und der Mann mit dem Hammer ist nichts anderes als wie eine Schöpfung der Energiereserven, die man vorbeugen sollte. Mein Tipp an alle Marathonläufer ist es, dass man beim Halbmarathon noch durch den Halbmarathon durchläuft und zu diesem Zeitpunkt sich denkt, wow, das waren jetzt 21 Kilometer, bin ich zügig gelaufen, aber ich fühle mich wie am Anfang und mir geht es ganz, ganz gut. Wenn man beim Halbmarathon durchläuft und sich denkt, oh, 21 Kilometer habe ich geschafft und man schon die anderen 21 Kilometer so ein bisschen negativ herbeifiebert, dann ist es definitiv Zeit, hier auf alle Fälle das Tempo schon frühzeitig zu reduzieren und nicht dann, wenn die ersten Gehpausen kommen und es voll an die Wand laufen. Also da muss man dann dementsprechend frühzeitig korrigieren.
Apropos Kohlenhydratspeicher. Mir kommt manchmal vor, viele vergessen beim Thema Lauftraining so ein bisschen die Ernährung. Beim Krafttraining reden alle über Proteinzufuhr ohne Ende. Beim Laufen wird das oft nicht so mitgedacht. Was sind denn da so die wichtigsten Tipps?
Beim Laufen ist es ganz, ganz entscheidend, wenn ich intensive Läufe mache, dass ich mich auch hier gut versorge. Da bin ich im Kohlenhydratstoffwechsel drinnen und da sollte ich auch mit entsprechend volle Kohlenhydratspeicher in das Rennen hineingehen oder in das Training hineingehen und da auch entsprechend vorher Carboloaden und definitiv nicht nüchtern an den Start gehen oder nüchtern in das Training hineingehen. Mich während dem Training auch, wenn es länger als 60 oder 90 Minuten dauert, sollte ich auch während dem Training Energie aufnehmen. Nicht nur, um in der Trainingseinheit gut performen zu können, sondern ich möchte meinem Körper auch lernen, während der körperlichen Belastung die Energie vernünftig aufzunehmen. Train the gut, den Magen-Darm-Bereich entsprechend zu trainieren, dass ich die Gels, die ISO-Getränke, die ich dann auch beim Marathon angeboten bekomme, dass ich die dann dementsprechend gut vertrage. Ich kann die unterschiedlichsten Marken durchtesten, was vertrage ich. Fructose ist da oft ein Thema, das ein bisschen Probleme macht im Magen-Darm-Bereich drinnen. Da muss jeder Athlet schauen, was er verträgt. 60 Gramm sollten durchaus gut verträglich sein. 90 Gramm vertragen auch sehr, sehr viele ganz gut. Spitzensportler nehmen 120 Gramm pro Stunde auf. Also die Energieversorgung ist hier ganz, ganz entscheidend. Und das muss man den Magen-Darm-Trakt genauso wie der Ökonomisierung der Laufmuskulatur entsprechend beibringen, dass man das dann auch im Training übt. Wenn man das erste Mal ein Gel beim Wettkampf in die Hand nimmt, das erste Mal ein ISO bei einem Wettkampf trinkt, dann wird es eher nach hinten losgehen, im wahrsten Sinne des Wortes, als dass es noch gut Energie bringt.
Jetzt ist ja die klassische Laufmahlzeit für viele Menschen die Banane. Reicht es eigentlich, wenn man sagt, ich nehme bei den Verpflegungsstationen Wasser und ein bisschen Banane? Oder ist es eben schon gescheit, dass man diese Gels nimmt? Weil ich mag es zum Beispiel überhaupt nicht.
Also Marathon ist jetzt keine kulinarische Meile, wo man dann...
eigentlich nicht.
Die Banane selbst liefert Kohlenhydrate. Bei der Banane ist es halt richtig gefährlich, weil es erstens viel Volumen hat mit relativ wenig Energie drinnen. Das heißt, man muss schon relativ viele Bananen aufnehmen, um die entsprechende Energiemenge hineinzubringen in den Körper. Und bei der Banane weiß man auch nicht genau, wie viel Energie hat diese Banane jetzt wirklich. Ist das eher eine reifere, dunklere, gelbe Banane? Dann hat die mehr Kohlenhydrate. Ist das eher so eine grünliche Banane? Dann hat die wenig Kohlenhydrate und dementsprechend ist man dann in einer Blackbox unterwegs. Bei einem Gelsackerl weiß man, okay, je nachdem, was das für ein Produkt ist, da sind ungefähr 30 Gramm Kohlenhydrate drinnen, 2 Gels pro Stunde oder bei einem Viertel Liter ISO ist die Energiemenge drinnen und dann kann ich das sehr, sehr leicht durchkalkulieren und dann gibt es dann keine Fragezeichen mehr bei der Energieversorgung.
Jetzt habe ich ja gehört, dass viele HobbyläuferInnen dazu tendieren, eigentlich zu viel zu trinken beim Marathon und am Ende dann schwerer im Ziel ankommen als vorher und alles ist angefüllt mit Flüssigkeit. Stimmt das? Also ich persönlich oft zweifle, soll ich den Becher jetzt austrinken oder lieber nur ein paar Schlucke zu mir nehmen?
Also meine Beobachtung gibt es definitiv nicht wieder, dass die Athleten, Athletinnen zu viel trinken. Man muss nur aufpassen, was man trinkt. Trinkt man wirklich nur Wasser und auch eine hohe Menge von Wasser und gerade im Zusammenhang mit einem Hitzemarathon kann das auch gefährlich werden. Also da hat es auch schon Ödembildungen gegeben, die bei einzelnen Events auch zum Tod geführt haben von Marathonläufern. Also ist ganz, ganz entscheidend, dass ich in der Flüssigkeitsaufnahme auch ISO dabei habe oder Wasser und Gels aufnehme. Das nimmt der Körper durch die Osmose besser auf und kann dann auch besser in die Zelle hineinschleusen als wie reines Wasser. Die Flüssigkeitsversorgung ist individuell abhängig. Es gibt Athleten, die mehr schwitzen, es gibt Athleten, Athletinnen, die weniger schwitzen. Und das kann man wirklich selbst sehr gut durchtesten, indem man mal eine Trainingseinheit macht und dann auch sich vorher und nachher wiegt. Und dann sollte das Körpergewicht unverändert sein mit der Wasser- oder Energiemenge, was man aufgenommen hat an Flüssigkeit, an Isotrinks. Und dann weiß man, okay, bei einer Stunde, bei 25 Grad Außentemperatur brauche ich einen halben Liter, einen Dreiviertel Liter. Und das, was mir fehlt, muss ich dann natürlich zu dem, was ich getrunken habe, noch hinzufügen.
Jetzt ist Laufen, sich auf einen Marathon vorbereiten, für viele dann doch auch ein Vorsatz, der mit der Hoffnung, ein bisschen abzunehmen, verbunden ist. Ist Gewichtsabnahme, also Kaloriendefizit und Marathontraining, was das zusammenpasst?
Nein, eigentlich nicht. Also man nimmt durchaus Gewicht ab, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man eigentlich in kein Energiedefizit hineinfällt während dem Marathontrainingsprozess. An einzelnen Tagen vielleicht, an einem Ruhetag kann ich vielleicht einmal weniger aufnehmen oder wenn ich eine kurze, niedrige, intensive Einheit habe, dann kann es vielleicht einmal sein, dass ich vielleicht ein bisschen weniger Energie aufnehme. Aber ich will eigentlich diesen Katabolenprozess, diesen abbauenden Prozess vermeiden, weil der auch ungünstig ist in der Regenerationsphase drin. Das heißt, da regeneriert mein Körper auch nicht. In der Anabolenphase baut er auf, da baut er Muskelstruktur auf, da baut er Sehnenstruktur auf. Und wenn ich zu hohe Anteile in dieser Katabolenphase drinnen habe, dann habe ich auch eine wesentlich höhere Verletzungswahrscheinlichkeit und da muss man aufpassen.
Ich finde, das sind gute Nachrichten. Das heißt, man kann vor intensiven Trainingseinheiten ruhig einmal ein paar Weihnachtskekseln essen. Das schadet, glaube ich, nicht, oder?
Im Zusammenhang mit intensivem Training definitiv. Ja, das, wenn man dann Intervall läuft und Weihnachtskeksel dabei isst, ist das eine super Energiequelle. Wenn man die Weihnachtskeksel an einem Ruhetag isst, dann ist das eher ungünstig. Also die Energieversorgung sollte schon rund um diese Trainingseinheit stattfinden. Und wenn man entsprechend Energie braucht, dann muss man dem Körper die Energie zuführen. Und ein Kardinalfehler ist es auch, wenn man hart trainiert, dann sagt, ich war heute der harte Kerl zu mir und dementsprechend esse ich jetzt auch nichts, weil ich möchte auch Gewicht reduzieren. Mhm. Dann öffnet man genau so ein kataboles Fenster und man reißt da ein riesen Regenerationsdefizit auf. Das ist absolute Schnapsidee, wenn man dann so eisern zu sich ist.
Das werde ich zu verhindern wissen. Ist es eigentlich wichtig, direkt nach so einem langen Lauf Nahrung zuzuführen? Also sollte er zu Hause schon das Fisolengulasch am Herd köcheln, wenn ich heimkomme?
Ja, also das Zeitfenster ist relativ klein. 30 Minuten bis maximal 60 Minuten sollte ich meinem Körper wieder was zuführen. Idealerweise eine vernünftige Kost, aber wenn es nichts bei der Hand ist, wenn es etwas dauert, dann kann man auch eine Banane, einen Riegel oder sonst irgendetwas unmittelbar nach der Einheit einnehmen. Das kann auch ein Recovery-Drink sein oder sonst vielleicht noch einmal ein Gel hinten nachwerfen, wenn man die Energie dann braucht und den Körper die Möglichkeit zu geben, sich zu regenerieren. Und das schafft man nur, wenn wir einen entsprechenden Energieüberschuss haben, dass ich dann diesen Nachbrenneffekt hinten hinaus, dass ich dann hier mehr Fette verbrenne. Das funktioniert im Zusammenhang mit einem leistungsorientierten Training nicht.
Wie schädlich ist denn eigentlich Alkohol im Marathontraining? Ist das ein oder andere Belohnungsbier okay oder sollte man es eigentlich einfach rauscutten in dieser Zeit?
Alkohol ist in keiner Lebenslage eine gute Idee. Das sind die blödesten Sachen passiert und dementsprechend ist auch Alkohol im Zusammenhang mit einem Marathontraining in keinster Weise irgendwie positiv zu erwähnen. Wenn man sich etwas gönnen will, dann macht es durchaus Sinn, auf alle Fälle nicht das erste Getränk, so klassisch das Bier nach dem Training einzunehmen. Das erste Getränk sollte auf alle Fälle alkoholfrei sein, um hier die Kohlenhydrataufnahme nicht zu hemmen. Weil wenn ich Alkohol aufnehme, Alkohol in dem Getränk drinnen habe, dann ist es nicht das klasse Elektrolytgetränk, wo auch dann die Kohlenhydrate drinnen sind, sondern der Alkohol blockiert mir die Kohlenhydrateinlagerung und ich steige mir damit gewaltig selbst auf die Zehen.
Also schlechte Nachrichten für alle, die sich die Weihnachtspunsch-Saison auch mit dem Lauftraining vereinbaren wollten. Aber wer seine Ziele hochsteckt, der muss da halt durch.
Eine Sache, ich will gleich vorgreifen. Zu Weihnachten wird man sich wahrscheinlich, wenn man für einen Marathon trainiert, von der lieben Familie vielleicht anhören oder man liest es im Standardforum auch sehr häufig, dass Marathonlaufen eigentlich recht ungesund ist und dass man das doch lieber bleiben lassen sollte. Ist Marathonlaufen ungesund?
Ich höre das übrigens immer von den Verwandten, die seit ungefähr 30 Jahren keine 3 Kilometer am Stück gegangen sind.
Das ist eine sehr seltsame Korrelation, ja.
Überhaupt nicht. Marathonlaufen ist nicht ungesund. Das Training dazu ist sogar gesundheitsfördernd. Also das Training dazu hat einen absoluten Gewinn für die eigene Gesundheit auf körperlicher Ebene, aber natürlich auf mentaler Ebene und natürlich auch für die Selbstfindung. Ein super, super tolles Projekt, das sie da anstrebt, das ist der Marathonläufer. Anstrebt oder jede Marathonläuferin anstrebt. Der Marathon selbst, wenn man gut vorbereitet, hinterlässt auch keine gesundheitlichen Schäden oder sonst irgendwelche Probleme. Klar ist man dann müde, klar hat man dann vielleicht einen Muskelkater und die nächste Woche muss man dann ein bisschen langsamer angehen, unter Anführungszeichen, aber dann geht man es halt so langsam an wie die Leute, die nicht Marathon laufen.
Und weil einfach viele Leute so Angst haben, ich auch, gebe ich zu, vor den langen Distanzen, die man auch wirklich im Training schon läuft. Was sind denn so die längsten Läufe jetzt in Kilometern gemessen, die in der Marathonvorbereitung einfach fällig sein werden?
Ich würde das jetzt nicht auf Kilometer runterbrechen, weil es natürlich ein Unterschied ist, ob man jetzt langsame Läufe in 7 Minuten, 6 Minuten oder 4 Minuten am Kilometer macht. Dementsprechend ist der 4-Minuten-Läufer in 3 Stunden wesentlich weitergekommen als wie derjenige, der 7 Minuten oder 7:30 am Kilometer läuft bei den lockeren Einheiten. Ich würde so eine 3-Stunden-Schallmauer nehmen, plus minus 3 Stunden. Das ist die Zeit, wo der Körper diese langen Belastungen noch relativ gut tolerieren kann. Ab einer Laufdauer von 3 Stunden nimmt dann einfach die Dämpfungseigenschaft der Muskulatur zunehmend ab. Und da laufe ich Gefahr, wenn ich zu lange Läufe mache, dass ich mich da orthopädisch auf Gelenksebene anfange zu überlasten. Und da steht eben die lange Einheit, vielleicht eine 30, 35 Kilometer Einheit für einen langsamen Läufer, nicht in einem positiven Verhältnis zur Verletzungswahrscheinlichkeit, zu dem, wo man sagt, okay, du hast trotzdem eine lange Einheit gemacht und bist entsprechend gut vorbereitet, trotzdem am Marathonstart. Ich würde jeden davon abraten, einen Probemarathon zu laufen. Also irgendwann einmal auf die Donauinsel zu gehen, in Prato zu gehen, an einem Wochenende oder unter der Woche zu sagen, heute schauen wir mal, ob das möglich ist. Ein Probemarathon macht keinen Sinn, weil ich mir auch wie nach einem jeden Marathon eine sehr, sehr lange Regenerationszeit aufobstruiere. Das heißt, ich muss mich nach einem Marathon lange erholen. Das nimmt mir Trainingszeit für den wirklichen realen Vienna City Marathon oder Marathon, den ich mir geplant habe. Und wenn ich diese Regenerationszeit ignoriere, dann laufe ich wieder Gefahr, dass ich mich überlaste. Dementsprechend ist es wichtig, den Tag X im Fokus zu haben, alle entsprechenden Hausaufgaben zu machen, die langen, niedrig intensiven Einheiten, Marathon, Renntempo, Ökonomisierung, Renntempo nach oben hin abzusichern, um auch zu wissen, im Rahmen von einem Feldtest oder von einer Leistungsdiagnostik zu wissen, das ist mein Renntempo und am Tag X kann ich das abrufen. Das muss ich im Kopf drinnen haben, das habe ich im Körper drinnen und am Tag X füge ich alle Punkte zusammen.
Jetzt ist ein Marathon toll, wenn man die Siegerinnen und Sieger ins Ziel laufen sieht. Ein Marathon kann aber auch echt dramatisch sein, wenn man dann so die 5- und 6-Stunden-Läuferinnen sieht, wo dann halt auch schon viel gegangen wird und wo auch viel Qual dabei ist und wo mein Mitleid immer sehr groß ist, weil ich selbst schon dabei war. Soll man wirklich einen Marathon einmal gemacht haben? Was sagt man zu solchen Leuten, die sich da durchquälen? Muss das sein?
Die Frage ist immer, warum sie sich quälen. Ja, nur weil man jetzt nicht mehr kann oder vielleicht erschöpft ist oder vielleicht zu schnell angelaufen ist, kann man trotzdem einen Marathon finishen und dann halt auch gehen. Ein paar Kilometer, die letzten Kilometer immer wieder mal zwischendrin. Einen Marathon zu finishen steht für viele Menschen auf der Bucketlist und deshalb ist es durchaus ein erstrebenswertes Ziel, auch durch diese Höhen und Tiefen mal gegangen zu sein und da tolle Selbsterfahrung zu machen. Wenn man sich allerdings quält und Schmerzen hat, Probleme hat, vielleicht gesundheitlicher Natur, dann ist es oft besser, den Marathon zu beenden, in die U-Bahn einzusteigen oder sonst irgendwie schauen, dass man nach Hause kommt. Das ist dann auch nicht mehr gesund. Aber wenn das ja gut bewältigbar ist, dann sollte man dann auch schauen, dass man nach dem Motto aufgeben tut man einen Brief, auch den Marathon dann finisht, nur wenn man jetzt müde ist im Kopf oder in den Beinen oder sowas.
Franziska, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe jetzt durchaus noch mehr Respekt vor dem Marathon, aber ich freue mich auch.
Ich bin total motiviert. Mike Koller, vielen Dank, dass wir Sie mit unseren Fragen löchern konnten.
Ich könnte mir vorstellen, dass wir uns in den nächsten Monaten nochmal melden.
Sehr gerne, ja, jederzeit.
Mit tausenden weiteren Fragen, genau. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio.
Alles Liebe und viel Spaß beim Training.
Und falls ihr noch Fragen habt rund ums Training, Marathon, Laufen, Sport, was auch immer, wir freuen uns immer über Nachrichten an besserleben@derstandard.at.
Wir freuen uns auch über 5-Sterne-Bewertungen und wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt an viele laufbegeisterte Freundinnen und Freunde, die uns hoffentlich beim Laufen hören.
Ganz genau. Ich bin Antonia Arbeiter-Raut.
Ich bin Franziska Zoedl.
Produziert wurde diese Folge von Christoph Neuwirth.
Ciao.
Baba.